auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Am 14. Oktober 1920 war der Berliner Zeitungsstreik beendet und auch die bürgerliche Presse konnte wieder erscheinen. Der Berliner Lokalanzeiger aus dem zum Hugenberg-Konzern gehörenden Scherl-Verlag ging ausdrücklich nicht davon aus, dass die Berliner Bürgerwelt sich zwischenzeitlich zur Lektüre eines der durchgängig weiter erschienenen Blätter der linken Parteipresse herabgelassen hätte, weshalb er für seine Leser die Ereignisse der zurückliegenden 12 Tage in einem kurzen Rückblick auf der Titelseite gebündelt zusammenfasste. Dieser setzt an mit ein paar polemischen Einlassungen zum Streik, im Besonderen und im Allgemeinen, und bemüht sich auch sonst nicht allzu sehr um politische Neutralität. Es liest Frank Riede.
12 Tage zeitungslos. Ein Rückblick. In fast 14 Tagen, in denen die große städtische Presse erst halb, dann ganz lahmgelegt war, hat das Leben natürlich nicht stillgestanden. Wer täglich auf der Redaktion die Fluten des Materials hat zusammenströmen sehen, der bekam davon die eindringlichsten Belege. Immerhin darf man den Ereignissen nachrühmen, dass sie diesmal wenigstens einigermaßen darauf Rücksicht genommen haben, dass in der Reichshauptstadt keine anderen Zeitungen als die 3 sozialistischen erschienen, denen man alles andere, nur das eine nicht nachrühmen kann, dass sie als Nachrichtenblätter großen Stils für die Bürgerwelt in Frage kämen. Während des Berliner Zeitungsstreiks hat eine kurze, wilde Streikbewegung auch in der Berliner Elektrizitätsindustrie und eine gleiche in der großen Überlandzentrale von Eberswalde Straßenbahnen, Straßenbeleuchtung, Industrie und Krankenhäuser vorübergehend lahmgelegt. Und in den letzten Tagen hat im Freistaat Sachsen eine größere Streikwelle eingesetzt, die noch nicht abgeflaut ist, obgleich in Chemnitz die unerträglichsten Zustände durch einen Bürgergegenstreik beseitigt worden sind. In England ist der Bergarbeiterstreik bisher ständig weiter vertagt worden, wogegen im Industriebecken von Charleroi ein Gesamtbergarbeiterstreik angekündigt ist. Streiks auch sonst viel auf der Welt, von Portugal bis Indien und Südamerika, vor allem auch in Irland, wo inzwischen die anarchischen Zustände geblieben sind, die Englands Unfähigkeit, die Sinn Féiner Bewegung zu unterdrücken, geschaffen hat. Dieweilen der Bürgermeister von Cork immer noch nicht hungers gestorben ist. Auffallend viel von Streikbewegungen und Arbeiterunruhen hat in der letzten Zeit auch aus Sowjetrussland verlautet. So schwierig es angesichts der Gewaltherrschaft der Sowjetsdiktatoren auch ist, sich über russische Nachrichten ein sicheres Urteil zu bilden, so gewinnt man doch mehr und mehr den Eindruck, dass die Herrlichkeit der Lenin und Trotzki kurz vor dem Zusammenbruch steht. Einen Eindruck, den die katastrophalen Ereignisse an der polnischen und an der Wrangelfront, die Rückschläge auch in Persien, nur bestätigen und den das gewaltige Mundaufreißen der Moskauer Gewalthaber in langatmigen diktatorischen Befehlen an das revolutionäre Proletariat, insbesondere Deutschlands, im Grunde auch mehr verstärkt als verwischt. Es liegt gar zu klar zutage, die Moskauer wollen sich, ähnlich wie in der nationalistischen Türkei, die jetzt in einen Waffengang gegen Armenien eingetreten ist, in Deutschland neues Lebensblut für die vertrocknenden und verkaltenden Adern ihres Rätestaatswesens holen. So sonnenklar dem unbefangenen Blick auch diese Dinge liegen, so wenig scheint in den entsprechenden deutschen Kreisen ein unbefangener Blick vorhanden zu sein. Beweis dessen nicht nur, dass die Organisation der unabhängigen Sozialdemokratie beispielsweise in Württemberg und Hamburg zugunsten Moskaus zerrissen worden sind, dass die Wahlen zum Parteitage der USPD bei übrigens lächerlich geringer Wahlbeteiligung offensichtlich eine starke Mehrheit für Moskau ergeben haben, sondern auch das übliche Schimpf, das seit 2 Tagen auf diesem Parteitag in Halle vollführt wird und bei dem sich die Helden vom rechten und linken Flügel gegenseitig abschildern und anprangern, dass der Außenstehende sein Erstaunen über so viel allerdings nur wechselseitige Selbsterkenntnis schwer unterdrücken kann. Etwas friedlicher geht es auf dem parallel laufenden Parteitag der SPD in Kassel her, wo man nicht so viel aufeinander als vielmehr auf die Reaktion, zu Deutsch, auf die Bürgerlichen schimpft und wo Genosse Schöpflin, bekanntermaßen Weiland der letzte Gouverneur von Berlin, in seinen Anwürfen gegen den Reichswehrminister und General von Seeckt unzweifelhaft den Vogel abgeschossen hat. Den SPD-Leuten darf man immerhin nachrühmen, dass sie in einigen Reichsfragen, die freilich im Grunde für jeden Deutschen selbstverständliche Haltung angenommen haben. So in der Frage der Zerstörung der Dieselmotoren, die Frankreich im Widerspruch mit dem Friedensvertrag aufgrund des Umstandes fordert, dass sie ursprünglich einmal für Unterseeboote und Flugzeuge bestimmt gewesen waren. Dieser brutale Angriff auf Deutschlands wirtschaftliches Erstarken hat auch im Reichswirtschaftsrat ein lebhaftes Echo gefunden, der sich im Übrigen mit den Sozialisierungsfragen, mit allerlei Einfuhreinzelheiten und auch mit unserer fürchterlichen Finanznot beschäftigt hat, zu deren Bekämpfung jetzt dem Reichsfinanzminister in Dr. Karl, ein fachmännischer Reichskommissar, mit ziemlich ausgedehnten Befugnissen beigegeben worden ist und die sich in einem neuen starken Sinken der Reichsmark neu ausgedrückt hat. Wie unser Finanzelend im unlösbaren Zusammenhange mit der allgemeinen wirtschaftlichen und sittlichen Verwilderung steht, so haben denn auch die hinter uns liegenden letzten beiden Wochen der blutigen Belege genug gebracht, wie wenig wir jetzt, 2 Jahre nach der Revolution, auch nur annähernd zu der bürgerlichen Sicherheit zurückgekehrt sind, deren wir uns früher erfreuten. Die Ermordung der Gattin des Admirals Scheer, fast am gleichen Tage, an dem die Musikwelt durch den Tod des Komponisten Max Bruch einen unersetzlichen Verlust erfahren hat, wirkt, zumal in Anbetracht der Einzelheiten, über die wir an anderer Stelle berichten, wie ein flammendes Fanal. In solcher Beleuchtung erhält einen ganz besonderen Wert, dass im slowenisch-deutschen Südkärnten die Abstimmung zugunsten Deutsch-Österreichs und damit zugunsten des Anschlusses an das Deutsche Reich ausgefallen ist. Ein Ergebnis, das einen einigermaßen hoffnungsreich für Oberschlesien stimmen möchte. Allen hinterlistigen polnischen Wühlereien zum Trotz, wie sie unentwegt weitergetrieben worden sind und wie sie in der gewaltsamen Besetzung des litauischen Wilna 2 Tage nach Abschluss des Friedens mit Litauen ein besonders hübsches Gegenbeispiel sarmatischer Doppelzüngigkeit gefunden haben. Über alles dies, wie auch über den Ausklang der Brüsseler Finanzkonferenz und die wenig guten Aussichten, die sich nach deren Verlauf für Deutschland ergeben, werden unsere Leser in der Freitagmorgen-Ausgabe ausführlich in einer bereits fertiggestellten Chronik unterrichtet werden, die einen genauen Überblick über die Ereignisse der Zeitungslosen, der schrecklichen Zeit gewährt.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.